Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
Einen schönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 23. November. Von einem Durchbruch hat Außenministerin Annalena Baerbock mit Blick auf den Geiseldeal zwischen Israel und der Hamas gesprochen. Und tatsächlich, heute sollen die ersten Geiseln freigelassen werden. Über die Verhandlungen spreche ich mit meinem Kollegen Daniel Dillen-Böhmer aus dem Ressort Außenpolitik. Gleich nach den Nachrichten.
Ich bin Silas Quiring, guten Morgen, und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. In den Niederlanden zeichnet sich ein überraschend deutlicher Wahlsieg für den Rechtspopulisten Geert Wilders ab. Ersten Prognosen zufolge konnte seine Partei ihre Sitze verdoppeln und wäre damit erstmals stärkste Kraft. Wilders ist unter anderem für islam- und einwanderungsfeindliche Positionen bekannt. Auch deshalb dürfte die Regierungsbildung kompliziert werden. Die anderen großen Parteien hatten eine Koalition mit Wilders als Premier im Vorfeld ausgeschlossen. Der Etat der Bundesregierung fürs kommende Jahr liegt erstmal auf Eis. Die Ampel hat die Verabschiedung des Haushalts im Bundestag verschoben. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss neu verhandelt werden. Kanzler Scholz zeigte sich aber zuversichtlich, dass der Haushalt, so wörtlich, zügig stehen wird. Ob dieses zügig noch vor Ende des Jahres heißt, ist offen. Sollten Bundestag und Bundesrat allerdings bis dahin nicht mehr abstimmen können, droht keine Haushaltssperre wie etwa in den USA. Die Ampel könnte auch mit einem Nothaushalt in das neue Jahr starten. Damit wären zumindest Ausgaben für die Verwaltung oder die Sozialleistungen gesichert. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen heute die letzten strittigen Punkte bei der geplanten Krankenhausreform klären. Die Länder sehen vor allem bei der Finanzierung der Pläne noch offene Fragen. Alles lösbar, heißt es aus dem Bundesgesundheitsministerium. Mit der Krankenhausreform will Gesundheitsminister Lauterbach die Finanzierung der Krankenhäuser auf neue Füße stellen und außerdem durch mehr Spezialisierung die Qualität in den Kliniken erhöhen.
Und nun zum Thema des Tages. Der sogenannte Geiseldeal zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. In mehreren Schritten sollen ab heute etwa 50 im Gazastreifen festgehaltene Geiseln freigelassen werden. Vor allem Frauen und Kinder. Im Austausch für etwa 150 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen. Außerdem soll es eine Waffenruhe geben, zumindest für einige Tage. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen aus der Außenpolitik-Redaktion. Hallo Daniel.
Hallo Katrin.
Israels Kriegskabinett hatte dem Deal zur Freilassung der Geiseln in der Nacht zu gestern zugestimmt. Er war ja über Wochen unter Vermittlung Katars und der USA ausgehandelt worden. Wie genau muss man sich die Verhandlungen vorstellen?
Schwierig in einem Wort. Es war zunächst schon mal schwierig, die Verhandlungen anzubahnen. Nach meinen Informationen waren es tatsächlich die Katarer, die als erstes die Fühler ausgestreckt haben und nach der Bereitschaft für Verhandlungen gesucht haben. Und zwar schon am Tag nach dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober. Da hat offenbar der katarische Premierminister Mohammed Abdulrahman Al-Thani sich als erstes bei den Beteiligten gemeldet, also sowohl bei der Hamas als auch bei Israel und den USA, und die Verhandlungsbereitschaft ausgelotet, hat erstmal nicht so richtig einen Rücklauf bekommen. Als nächstes haben sich dann die USA eingeschaltet, und zwar offenbar am 13. Oktober. Da hat der US-Präsident Joe Biden eine Videoschalte mit den Angehörigen der Geiseln hergestellt, hat sich sehr lange offenbar von jeder Familie, die dort Angehörige in den Händen der Hamas wusste, ihr persönliches Leid schildern lassen und dann versprochen, sich für eine Freilassung einzusetzen. Auch Israel hat dann verhandelt, es wurde eine Verhandlungsgruppe gebildet aus hohen Angehörigen der Administration im Weißen Haus, auch engen Mitarbeitern von Joe Biden. Katar war beteiligt, auch Ägypten war beteiligt. Das ist ein Vermittler, der manchmal unterschätzt wird. Aber die Ägypter als Nachbarn des Gazastreifens erledigen ja gewissermaßen das Tagesgeschäft im Umgang mit der Hamas und haben auch ein eigenes Sicherheitsinteresse. Die erste Frage, die geklärt werden musste, ist: Wird es eine Waffenruhe geben und dann Freilassung oder wird es umgekehrt gehen? Die Israelis haben auf Letzteres gedrungen, dem haben sich dann auch die Amerikaner angeschlossen. Dann gab es Mitte Oktober die ersten Pilotfreilassungen, zweimal jeweils zwei Geiseln. Das hat auch gezeigt, dass die Katarer wirklich etwas bewirken können bei der Hamas. Dann war Israel am Zug. Und schließlich war nur noch die Frage zu klären, auf der Israel bestanden hatte, nämlich, dass es eine Information über alle die 50 Personen geben müsse, die da freigelassen werden sollen. Das hat die Hamas erstmal verweigert. Als sie sich dann darauf eingelassen hat, ist der Deal dann innerhalb von ein paar Tagen finalisiert worden, bis dann schließlich in der Nacht zum Mittwoch auch das israelische Kabinett zugestimmt hat.
Katar ist ja seit Jahrzehnten Vermittler in internationalen Krisen. Welches Interesse steckt da möglicherweise auch dahinter?
Ja, da wird bisweilen ein relativ missgünstiges Bild von Katar gezeichnet, als ein sehr frommes Emirat, das auch ideologische Überschneidungen mit islamistischen Gruppen wie der Hamas habe, das außerdem Hamas finanziere. Wenn man mit Katarern spricht, aber auch mit westlichen Verhandlern, auch israelischen Diplomaten, die immer wieder direkt mit Katar gesprochen haben, dann stellt sich da eigentlich ein anderes Bild dar. Tatsächlich hatte Katar in der Vergangenheit, also vor Jahrzehnten, gute Kontakte in den politischen Islam und auch zu fundamentalistischen Gruppen. Heute ist die Führung aber eher pragmatisch eingestellt und will mit dieser besonderen Spezialität der Gesprächsfähigkeit auch mit fundamentalistischen Gruppen letztlich seine Kontakte in der Region stärken, aber auch zur Stabilisierung der Region beitragen. Also das ist eine nicht ganz uneigennützige Politik, aber schon eine Politik, die vielen weiterhilft, unter anderem der Bundesrepublik. Als die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben, da konnten Zehntausende ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr nur deshalb ausreisen, weil Katar sich bei den Taliban dafür eingesetzt hat. Und was viele nicht wissen, Katar vermittelt auch in ganz vielen Konflikten, zum Beispiel in Afrika bis hin nach Lateinamerika, offenbar zwischen den USA und Venezuela. Also Katar tut da, glaube ich, einiges, was nicht unter der Rubrik Islamismus abzubuchen ist. Und schließlich die Finanzen für den Gazastreifen, das sind Geldströme, die nach meinen Informationen nicht nur durch Israel geduldet werden, was zumindest unter Diplomaten allgemein bekannt ist, sondern die zum allergrößten Teil auch über israelische Banken, über israelische Konten laufen.
Du hast die Gespräche zwischen US-Präsident Biden und den Angehörigen der Geiseln jetzt schon angesprochen. Wie groß war aber vermutlich tatsächlich der Einfluss der USA bzw. von US-Präsident Biden bei den Verhandlungen, bei den Vermittlungen?
Sehr groß. Einmal politisch, weil es zunächst mal gar nicht ausgemacht schien, dass Israel da wirklich zu ernsthaften Verhandlungen bereit ist, auch nach den Äußerungen der israelischen Regierung schien es zunächst so, als wenn für Israel die Vernichtung der Hamas Priorität hätte. Dann gab es Kritik von Angehörigen der Geiseln in Israel. Dann hat die israelische Regierung ihre Haltung nachjustiert und hat gesagt, nein, nein, es habe schon beides gleichrangig Priorität, die Vernichtung der Hamas und die Befreiung der Geiseln. Und da haben die USA wohl immer wieder Druck gemacht. Und das war offenbar auch US-Präsident Joe Biden ganz persönlich, der sich immer wieder in die Verhandlungen eingeschaltet hat. Zum Beispiel an dem Punkt, wo Israel genaue Informationen über die freizulassenden Geiseln gefordert hat. Das hat Biden offenbar in einem persönlichen Gespräch mit dem katarischen Premierminister durchgedrückt, dass die Hamas sich darauf einlässt.
Erstmal ging es ja um die Freilassung von Geiseln und um eine Feuerpause. Wie realistisch ist es, dass es möglicherweise auch zu einer längerfristigen Lösung des Konfliktes kommen könnte? Also zu einem längerfristigen Waffenstillstand?
Naja, der Deal, wie er im Moment da ist, der ist ja gewissermaßen erweiterbar, so ein bisschen wie eine Fitnessclub-Mitgliedschaft. Jetzt sollen 50 freigelassen werden. Israel hat aber gesagt, für jede Gruppe von 10 weiteren Geiseln, die freigelassen werden, wird es einen Tag Feuerpause, einen weiteren Tag Feuerpause jeweils anbieten, Wenn man das zusammenrechnet, dann könnten insgesamt 19 Tage Feuerpause dabei rauskommen. Das würde natürlich einerseits der Hamas die Möglichkeit bieten, sich neu zu formieren, auch ihre Kampffähigkeit wiederherzustellen. Es ist, glaube ich, nicht im Sinne Israels und auch nicht der Stabilität der Region. Aber es würde natürlich auch Raum für weitergehende Verhandlungen bieten. Und die laufen im Hintergrund wohl auch schon. Und da ist Ägypten der hauptsächliche Vermittler, offenbar.
Premierminister Benjamin Netanyahu hat schon angekündigt, dass er weiter an seinem Ziel festhalten will, die Hamas komplett zu besiegen. Da nochmal die Frage, ist es überhaupt realistisch, dass es da zu einer Verhandlungslösung, zu einer längerfristigen kommen kann, wenn man mit solchen Sätzen in die nächste Verhandlung geht?
Was man, glaube ich, den Israelis oder der israelischen Regierung von Benjamin Netanyahu zugutehalten muss, ist, dass ein Teil ihrer Logik schon stimmt. Die Hamas wird nicht ernsthaft verhandeln, wenn sie keinen militärischen Druck bekommt. Also die Hamas wird nur zu ernsthaften Zugeständnissen bereit sein, wenn die Alternative ihre Vernichtung ist. Das ist, glaube ich, vernünftig und das gehört letztlich auch zu einer Verhandlungslogik. Wir Deutschen stellen uns Verhandlungen immer so vor, dass man redet, statt zu kämpfen. Aber die meisten internationalen Akteure, die von sich aus in einen bewaffneten Konflikt eintreten, die verhandeln dann, wenn sie merken, dass Verhandlungen die bessere Option sind als das Kämpfen. Und diesen Krieg hat sich die Hamas selbst ausgesucht.
Danke, Daniel Dellenböhmer, für diese Informationen und Einschätzung.
Sehr gerne.
Das war es soweit von uns. Wir freuen uns immer über Anregungen, Kritik oder auch Lob natürlich. Gerne per Mail an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Donnerstag. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4:30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast.